Ja, ihr habt eine wunderschöne, spannende Predigtserie, Familie Sie. Und Daniel hat mir erzählt, was er gebracht hat. Und Michi hat mir gesagt, was dran ist. Und ich merke, ich kann wirklich eintauchen und weiterführen, sofern sie das erzählt haben, was sie geschrieben haben. Aber ich gehe davon aus, so wie ich sie kenne. Ich selbst bin ja bei der FEG Schweiz am Arbeiten, zu 20%, so einen Tag in der Woche. Und die FEG Schweiz hat gesagt, Christian, komm, hilf uns in der Thematik, wie kann man Familie und Gemeinde zusammenrücken lassen. Das ist nicht so eine, dort die Familie und der Alltag und auf dieser Seite die Gemeinde und wo wir alles machen, sondern es gehört zusammen. Das Geistliche und Natürliche, das muss ganz nah verschmolzen sein. Und wir thematisieren es mit den Farben, die Gemeinde, Licht der Welt, gelb, und die Familie, die Liebe, rot, und das zusammen muss ja orange geben. Das ist das Thema, deshalb nennt man den Bereich auch Orange Leben, wo man diese beiden Dinge verknüpft. Und heute Morgen darf ich ins Thema eintauchen, Familie sein zu Hause. Und es ist naheliegend, dass es dann schnell um Familie geht. Ich sage mal Kleinfamilie, Mami, Papi, Kind, manchmal nur Mami oder sogar vielleicht nur Papi und Kind. Und schnell denkt man von Familie in diesem Bild. Ich weiß, ihr habt gehört, dass es nicht nur um das Bild geht. Heute Morgen werde ich viele Beispiele aus diesem Szenario nehmen, weil es offensichtlich und einfach ist. Aber es gibt genau dasselbe für andere Konstellationen, für Ehepaare, die gemeinsam wohnen, Kinder draußen sind oder noch keine da sind oder nie da sind, oder für Alleinstehende, die gemeinsam mit Wege wohnen oder die alleine wohnen, in einem Hauskreis sind. Überall dort, wo Gemeinschaft passiert, merke ich, beginnt eigentlich das Familie. Also Daniel hat es vor 2 Wochen gesagt, Familie bedeutet nicht nur einfach die Kleinfamilie, das heißt miteinander unterwegs sein. Und das biblische Bild von Familie war ja nicht Mami, Papi, Kind, sondern das waren ja meistens so eine Familie mit bis zu 50 Leuten, sprich eine Gemeinde. Das ist das biblische Bild von Familie und wir haben es in der heutigen Zeit auseinandergerissen und verkleinert und reduziert. Trotzdem leben wir in dieser Zeit und ich erzähle jetzt von diesem Bild oder wir schaffen mit diesem Bild. Wir haben ja zwei Bibeln. Die eine ist das Wort Gottes, das wir lesen können, und das andere ist das Leben, das man uns ablesen kann. Und viel zu oft diskutieren wir über das Wort Gottes als geschrieben und sagen, das stimmt, das ist richtig, um das geht es. Und wir vergessen total, was wir alles kommunizieren und erzählen von der anderen Bibel, unserem Leben. Paulus bringt übrigens das Bild, das ist nicht erfunden, wir sind ein Brief, geschrieben mit Gottes Hand. Wir sind der Brief. Und das, was unser Leben ausdrückt, ist ein Brief Gottes. Und gerade für Kinder, ob jetzt in diesem Alter oder auch jünger, wenn sie noch gar nicht lesen können, ist es sehr schwierig, die Bibel zu lesen. Und wenn sie lesen können, ist es immer noch schwierig. Ja, für uns Erwachsene ist es manchmal auch schwierig. Also spätestens bei den Paulusbriefen oder gehen wir in den Hebräerbrief, da stehen wir hier und sagen, was willst du uns sagen damit? Wie meinst du das? Und wir können Stunden diskutieren. Und Kinder haben es anders. Die sagen, was heißt das? Und sie wollen keine Erklärung, sondern sie wollen es erleben. Und da einfach so 3 ganz einfache Begriffe, die wir fast täglich brauchen als Christen, einmal die Frage, wie leben wir das? Der Begriff Liebe. Gott ist Liebe und wir predigen davon und reden immer wieder, Gott liebt uns, er hat uns lieb. Ja, was heißt das, er liebt uns? Wie erkennen wir, dass Gott uns liebt? Wie lernen wir den Begriff Liebe kennen? Wir haben in der heutigen Sprache Liebe verschiedene Worte dafür, beziehungsweise Bedeutungen. Manchmal sage ich ein Kind, wenn mit Erwachsenen zusammen schlafen, sage ich, die machen Liebe. Ist das jetzt Liebe? Ja, viele reduzieren Liebe nur auf die Sexualität. Aber Liebe kann auch ganz was anderes bedeuten. Liebe kann sogar bedeuten, dass man mal jemandem ganz klar die Meinung sagt, wenn es in Liebe ist. Aber Liebe heißt nicht, ich schone den anderen und berühre ihn nicht an und packe ihn in Watte ein. Aber das zu beschreiben, ist schwierig für ein Kind. Und trotzdem hat jeder von uns gelernt im Kinderalter, was Liebe ist. Wir lernten es durchs Erleben von Liebe. Genauso das Thema Vergebung. Was ist Vergebung? Ganz klar, Jesus ist gestorben am Kreuz und da haben wir Vergebung bekommen. Aber was heißt das für mein Leben? Wie erlebe ich Vergebung? Ein dritter Begriff, der allen klar ist und trotzdem noch komplizierter, Gnade. Was ist eigentlich Gnade? Wir haben Gnade bekommen von Gott. Wir dürfen seine Kinder sein. Ja, das stimmt. Ich sage es, das ist die geschriebene Bibel, das Kognitive, sagen wir alle Ja und Amen dazu. Aber was heißt das im Alltag? Und ich glaube, bin fester Überzeugung davon, es geht eben gar nicht darum, dass wir die Begriffe benennen können und ein theologisches Lexikon auswendig wissen. Das nützt uns in der Praxis relativ wenig, wenn wir es nicht erlebt, durchlebt haben. Deshalb sage ich die beiden Bibeln. Und heute geht es ganz stark um die Bibel gemeinsam erleben, die Bibel auslegen im Leben. Und das ist auch nichts Neues. Das sagt ja bereits, Mose hat es aufgeschrieben oder Gott hat es selbst gesagt und Mose aufgeschrieben. Im 5. Mose 6, hat Daniel, meinte ich, auch kurz angetönt. Dort heißt es, höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Und du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Das ist das wichtigste Gebot, das Jesus dann sagt. Das ist der Kern vom ganzen Alten Testament. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Zu Herzen nehmen, nicht zum Kopf nehmen, zu Herzen nehmen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen den Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Also Gott gibt hier den Befehl und sagt, ich sage, schärft das euren Kindern ein. Und dann kommt die Auslegung, wo genau? Wenn du aufstehst, wenn du zu Bett gehst, wenn du fortgehst und zurückkommst. Also kurz gesagt ist hier ein ganzer Tagesablauf beschrieben. Eigentlich immer. Überall und immer sollen wir den Kindern das einschärfen. Und dann denke ich schnell, gut, jetzt sage ich, Kind, weißt du es auswendig, was die 10 Gebote sind? Gut, Schritt weiter bei der Kasse am Migros. Wir haben Zeit, Kind, wie gehen die 10 Gebote? Das ist nicht gemeint und das wissen wir. Das ist nicht gemeint mit einschärfen. Sondern einschärfen heißt in dem Moment hier auslegen, ausleben. Nicht kognitiv verstehen, sondern prägen. Es geht hier eigentlich wie um die Münzprägung. Wir haben das, nennt man es, der eine Teil und die Münze ist das andere und wir prägen die Münze. Indem wir es täglich leben und jeden Tag erleben, wird das geprägt. Und so kommt die Münze ihre Prägung. Und das ist dann eingeprägt und das bleibt. Und das ist eigentlich ein geniales Vorrecht, was da Gott erfunden hat. Dass wir Kinder vom ersten Tag an prägen dürfen. Wir dürfen sie prägen mit unserem Charakter. Mit dem, was wir von Gott empfangen haben. Mit dem, wie wir unterwegs sind, dürfen wir sagen, Kind, komm mit. Ich sage jeweils, Kinder sind die ersten Jünger, die Eltern überhaupt haben, die nächsten Jünger. Ein klassischer Jünger, so wie Jesus Jünger, die liefen Jesus Tag und Nacht nach. Also, wenn Jesus sich hinlegte, legten sich alle Jünger hin. Wenn Jesus aufstand, standen alle auf. Wenn Jesus aufs WC ging, ja, die gingen alle aufs WC. Und wenn er nicht ging, schauten sie, dass sie irgendwie verhalten konnten. Also, Jünger sein im damaligen Sinn hieß wirklich eins zu eins kopieren und nachahmen. Deshalb die Frage, weshalb machen deine Jünger da freiwillig, weshalb essen sie? Was machst du, Jesus? Sie sagen nicht, Jünger, weshalb esst ihr hier am, nehmt ihr Ehren weg am Sabbat? Sonst fragen Jesus, weshalb machen die das? Weil Jesus macht es auch so. Gott möchte hier sagen, es geht ums Leben. Es geht nicht darum, lernt die Schrift auswendig, sondern lernt sie ins Herz hinein auswendig, dass es im Herzen Tag und Nacht bewegt, weil das prägen wir den Nächsten wieder. Diese Prägung nehmen wir im Alltag mit anschließend. Und in jeder Begegnung, ob es darum geht, ob wir einem Kind begegnen oder unseren eigenen Kindern, ob wir einem Nachbarn begegnen, ob wir einem Mitarbeiter begegnen, einem Freund, der Dame an der Kasse, die unser Geld, die unser Einkaufs kennt, oder gar der, wie nennt man's, das Callcenter, das uns anruft und uns nervt, sogar dann dürfen wir so umgehen mit den Leuten, wie wir von Gott geprägt sind. Und das ist ja die Herausforderung. Wenn wir selbst nicht vorgeprägt sind von Gott, können wir es nicht weitergeben. Weil wir wissen, ja, heute ist Sonntag und heute muss ich christlich sein. Dann ist Arbeit Montag, dann muss ich Arbeiter sein. Nein, wir sind genauso Kind Gottes und geprägt von Gott. Und das können wir nicht durch Wissen, sondern das ist einfach durch Prägung, durch Erleben und durch Leben. Deshalb hat Gott die Familie erfunden, damit Kinder von klein auf geprägt werden, was heißt Vater? Was heißt Mutter? Wenn ein Kind einen Vater erlebt, weiß ein Kind, was der himmlische Vater ist. Wenn ein Kind Familie erlebt, weiß ein Kind, was die himmlische Familie ist. Und wenn wir es nicht erleben durften, und ich weiß, wir haben Leute unter uns, die das nicht erleben durften, was Familie heißt, dann ist es schwierig und mit vielen Steinen einfach gepflastert zu lernen, was Familie heißt. Und das ist Arbeit. Es fällt nicht so einfach, dann einfach sich hinzugeben in eine Familie. Offen zu sein, ehrlich zu sein, das ist schwer. Aber machbar mit Gott. Das ist das Schöne. Der himmlische Vater sagt, komm, du hast den Vater nicht erlebt, das stimmt. Aber ich zeige dir, wie ich bin. Und an mir darfst du lernen, wie ein Vater sein muss und was vielleicht dein Vater durch deine Abwesenheit nicht sein konnte. Zwei große Punkte habe ich herausgestrichen zum Thema Familie. Das eine ist, Familie sein heißt, und den Begriff habe ich von Werner Tanner, heißt, in einem anklagefreien Raum zu leben. Anklagefrei, ich muss mal kurz erklären, wie das geht in die Anklage. Ihr kennt das, wenn irgendetwas passiert ist, fühle ich mich sofort angeklagt. Ich kann nichts dafür, dass ich zu spät gekommen bin. Es war Stau und die Bahn hatte da noch musste warten, bis der Zug durchgefahren ist oder was immer alles. Aber ich fühle mich gleich anklagt, wenn man jemand sagt, jetzt bist du schon wieder zu spät. Das ist der Anklage, die kommt. Ich sage nicht, der Gegenüber hat die Anklage gemacht, aber sie kommt auf mich zu, die Anklage. Und ich fühle mich angeklagt. Egal was, oder ich sitze beim Mittagessen und sage, aha, du hast es so gekocht, zu meiner Frau. Eigentlich habe ich das Menü geplant gehabt, ich plane jeweils, sie kocht, wir teilen uns den Alltag. Und ich denke, ah, du hast es so gemacht. Und meine Frau fühlt sich angeklagt. Sie sagt, ja, das habe ich. Und ich wollte gar nicht anklagen, aber sie fühlt sich angeklagt. Das ist ganz natürlich, dass wir uns schnell angeklagt fühlen. Aber spannend ist, wenn wir die Bibel nach dem Wort Ankläger durchsuchen, finden wir an verschiedenen Stellen. Beispielsweise in der Offenbarung heißt es, der Ankläger wird aus der Hölle geworfen. Es ist vorbei mit der Anklage. Er darf nicht mehr anklagen. Römer 8 heißt es, wir sind nicht mehr unter der Anklage. Wir sind befreit. Psalm 103 sagt es, Gott handelt nicht mehr so, wie wir es verdient hätten. Der Ankläger kommt und sagt, was du gemacht hast, macht dich schuldig. Zu Recht oder Unrecht ist eine andere Geschichte, aber sie kommt und sagt, du bist schuldig. Das ist der Ankläger. Und jetzt kommt das Evangelium, wo Jesus sagt, ich komme, um die Schuld der Welt zu tragen, um meine und deine Schuld zu tragen. Das heißt, die Schuld ist getilgt. Nicht so, dass der Ankläger nicht mehr kommt. Der kommt sehr wohl und sagt, hey, hast du gesehen, das hast du falsch gemacht. Ja, das stimmt. Das ist wahr. Das ist die Reaktion. Wenn ich mit Gott im Reinen bin, kann ich sagen, ja, das stimmt, ich habe es Jesus übrigens schon gesagt. Weißt du, was passiert, wenn das jemand mitbekommt? Und ich bekomme Angst. Nein, ich weiß es nicht. Oder, ja, ich habe es Gott gesagt, er weiß es, ich weiß es. Wem willst du es sonst noch sagen? Ich kann es allen Leuten sagen. Ja, meine Freunde wissen auch, dass ich nicht so gut bin, wie ich meine. Hier eine Freiheit zu bekommen, nicht mehr von der Anklage getrieben sein. Das ist Evangelium. Jesus will uns frei machen von dieser Anklage. Und wenn ich das selbst für mich als Vater verstanden habe, kann ich mit meiner Familie anklagefrei umgehen. Und hier merke ich, sitzt einen tiefen Spalt in unseren Familien jeweils, wo wir trotzdem, dass wir das Kreuz haben und Jesus in unserem Leben haben, trotzdem klagen wir uns gegenseitig an. Und das ist jetzt in meinem Leben geprägt von der Familie her, obwohl ich aus christlichem Elternhaus bin, von meiner Frau genauso, von der Familie geprägt. Und wir haben gemerkt, das ist nicht richtig. Diese Anklage gehört nicht in unsere Familie. In unsere Kleinfamilie und nicht in unsere Gemeindefamilie. Die gehört nicht hinein. Anklage hat keinen Platz bei uns. Sie kommt immer wieder, das ist so. Der Ankläger will seinen Raum einnehmen und will uns beschäftigen, er will uns Angst einjagen und uns in die Bedrängnis bringen. Aber dahinter, dass wir hinter sehen, merken, aha, jetzt erblicke ich, das ist nur eine Anklage. Die Anklage klagt nur an, was Realität ist. Und das müssen wir nicht beschönigen. Wir können sogar als Christen manchmal eine Schuld auf uns nehmen, die wir sagen, ich war zwar wirklich nicht schuld, aber es ist okay. Ja, ich kam zu spät oder was immer. Das tut doch nicht mehr weh. Weshalb müssen wir uns rechtfertigen, wenn wir schon lang gerechtfertigt sind? Was treibt uns, dass wir uns anklagen lassen? Und so leben wir in einer Familie, und wir sind am Üben, ihr habt gehört, es klappt bei uns nicht ganz immer, aber wir wissen, wir wollen einander nicht anklagen. Weil wir wissen, wir sind schuldig. Und das ist die Basis. Wir klagen einander nicht an, weil wir nicht schuldig sind, sondern wir klagen uns einander nicht mehr an, weil wir schuldig sind und weil Jesus in unserer Familie lebt. Das heißt, Fehler passieren, ganz klar. Und falsches Verhalten wird auch bei uns benannt, ganz klar. Aber nicht als Anklage. Es ist eine 180 Grad verdrehtes Denken zur weltlichen Denken. Die Welt meint, wenn wir den Schuldigen haben und diesen beschuldigen können, dann ist das Problem gelöst. Und dann werden irgendwelche Firmenchefs wieder weggeschickt, weil dann das Problem ja gelöst ist. Der Schuldige ist dann weg. Biblisch gesagt, der Sündenbock wurde in die Wüste geschickt. Aber die Kultur bleibt in der Firma. Das geht nur bis zum nächsten Fall und jeder denkt, wann komme ich an die Reihe? Wann passiert mir sowas, dass man mir kündigt, dass ich dann gehen muss? Und wir haben gesagt, diese Kultur wollen wir nicht in der Gemeinde. Diese Kultur wollen wir nicht in der Familie. Wir wollen eine Kultur der Gnade, der Vergebung und nicht der Anklage. Aber was heißt es in der Praxis so nahe? Ein kleines Beispiel. Unsere 5-jährige Tochter ist so im Schusseli-Alter. Das ist das Alter, wo man einfach gedanklich am Träumen ist und überall und jeden Moment driftet man wieder weg mit den Gedanken und zwischen Fantasie und Realität hin und her. Und dann sitzen wir beim Mittagessen und sie träumt irgendwo hin und wir sagen, hey Norina, denk an dein Glas, es fällt sonst um, wenn du da irgendwo halb auf den Tisch legst. Ja, ja. 10, 20 Sekunden später liegt sie wieder hin und genau über das Glas und das Glas fällt auf den Boden, das Wasser über den ganzen Tisch. Jetzt, was ist die Reaktion? Die erste klassische Reaktion aus der Prägung von früher: Was hast du nur gemacht? Wie kannst du nur? Ich hab's dir soeben gesagt. Reine Anklage, reine Anschuldigung. Es ist wahr, ich hab's soeben gesagt und wie kann sie auch nur? Wie? Ich weiß auch nicht, aber sie kann es. Es geht. Und geht ja bei mir auch so. Wie kannst du nur vergessen? Ich weiß auch nicht, aber es geht. Wir sind Sünder. Es geht gar nicht anders. Man kann auch gemäßigt anklagen. Siehst du, was du angerichtet hast? Jetzt muss ich wieder aufputzen für dich. Danke. Willst du das deiner Mami antun oder deinem Papi? Merkst du, was du machst? Das kannst doch du nicht machen mit mir. Ich bin doch nicht deine Dienerin. Keine Ahnung was. Das ist auch eine Anklage. Auch wenn ich es ganz, man kann es noch viel schöner verpacken. Aber man schiebt die Schuld dem Kind zu und sagt, Kind, ich will, dass du dich noch schuldiger fühlst, als du dich schon fühlst. Spürst du, Kind, das hat mir schwer getan, was du jetzt da gemacht hast. Das gibt mir Arbeit, du machst, und ich schiebe noch mehr meinen Frust und mein Problem dem Kind zu. Das muss nicht nur Kind sein, das machen wir auch in der Gemeinde untereinander. Also überall. Es ist ganz natürlich, menschlich. Aber dieses Prinzip, oder dann gibt es das Prinzip von, tja, das ist dein Problem. Schau, wie du damit zurechtkommst. Ist keine Anklage, aber das ist Lieblosigkeit. Das Kind oder die Person im Problem alleine stehen lassen. Es ist wahr, es ist das Problem des Kindes in dem Moment mit dem Glas, und sie muss es lösen. Es wäre falsch, wenn ich jetzt springe und sein Problem löse. Weil dann lernt das Kind, ich kann etwas machen, es gibt dann ein Donnerwetter und anschließend wird es erledigt für mich. Die nächste Phase relativ einfach. Das nächste Mal, ich habe meinen Schulranzen vergessen als Kind. Ach, ich kann ja einfach Mami rufen, dann kommt sie dann schon und erledigt mein Problem. Also lösen wir nicht das Problem von anderen, genauso auch in der Gemeinde. Eine Kultur vom anklagefreien Raum heißt nicht eine Kultur vom wir tun alle Probleme unter den Teppich wischen. Nein, Probleme werden klar benannt. Und lösen muss man es. Aber bei uns ist es oft in die Richtung, dass wir sagen, das war jetzt dumm, gell? Ja, und dann die Fünfjährige, die ist sehr emotional, die beginnt zu weinen. Ah, so schlimm. Ja, gut, also komm, beruhig dich. Jetzt müssen wir es aufputzen. Und dann je nachdem helfen wir und sagen, komm, dort ist der Lappen, hol ihn. Oder ich hol dir ihn und du putzt auf. Was auch immer dann passend ist. Aber wir lösen das gemeinsam, das Problem. Wir sind gesetzt als Eltern, das sind noch keine Erwachsenen, die müssen noch nicht alles selbst lösen. Aber sie müssen die Verantwortung spüren. Dann spüren sie auch, dass wir sie nicht anklagen, sondern dass wir mit ihnen eine Lösung suchen für Sünden, für Probleme, die sie geschaffen haben. Das ist eine Kultur der Anklage, eine anklagefreie Kultur. Wir klagen nicht an, aber wir benennen es. Und im Benennen gehen wir den Weg miteinander. Und das braucht oft eine zweite Meile zu gehen. Das ist normal. Also menschlich sage ich dann, bei Erwachsenen mehr als bei Kindern, fällt es mir leichter, sage ich, aber es ist sein Problem, er muss es ausbaden, ich mache das sicher nicht mit, ich halte mich da raus. Das ist wahr. Aber Jesus sagt, die Liebe geht eine zweite Meile. Das heißt, ich laufe mit ihm diesen verkehrten Weg und bade es aus, auch wenn es nicht mein Problem war. Aber ich brauche jeweils einen Moment, bis ich soweit bin, um ehrlich zu sein. Da muss ich zu Jesus sagen, Jesus, ist das wirklich jetzt mein Problem, wo ich mit einsteigen muss? Meistens sagt er ja. Und das ist, glaube ich, gut. Für mich schwierig, aber es ist gut. Ja, ein zweites Beispiel. Gestern Nachmittag waren wir Velofahren, also von der Stadt nach Hause. Und ja, die Norina, die Fünfjährige, ist gerade so am Straßenvelofahren lernen. Und Andrin kann es schon besser, der Siebenjährige. Und dann gab es dann, er kam dann von hinten mit Schuss und fuhr genau zwischen mich und hinter mir Norina. So hat gerade noch so anderthalb Rad breit Platz gehabt für ihn. Und er ging hinein und wow, ich hab's geschafft. So sein Gefühl. Und vor meine Frau sehr rein und sagt, Andrin, das ist gefährlich, was du da machst. Ich, für meinen Typ, dachte so, oh, also das finde ich jetzt schon eine Anklage. Und Andrin, er sagt, Mami, wieso? Und meine Frau erklärte ihm dann, was die Gefahr ist. Und ich fand es spannend, für mich war wirklich schon, das ist die Anklage. Bei ihm überhaupt nicht. Also spannend ist, Anklage ist nicht etwas, das man der Sender gibt, sondern etwas, das der Empfänger bekommt. Der Sender kann anklagen und der Empfänger empfindet es gar nicht so, wenn er, ich sage jetzt, anklageimmun ist. Und das ist gut eigentlich. Und auf der anderen Seite, wenn man Anklage überempfindlich ist, wie ich, höre ich Anklagen, die gar keine sind. Das hat mit Prägung zu tun. Was wollen wir der nächsten Generation, unsere eigenen Kinder, prägen? Welche Kultur möchten wir ihnen vermitteln? Dass Gott der Ankläger ist? Wart nur. Es gab ein Kinderlied von früher. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Das ist eine Anklage. Total falsch. Damit vermittle ich dem Kind, Gott schaut dir zu und schaut, wenn etwas ist, zack, geht's auf den Deckel. Das ist nicht Gott. Nein, das ist nicht Gott. Zumindest nicht den Gott, den ich kenne aus der Bibel. Jeremia 31 heißt es, es kommt die Zeit, da muss man nicht mehr belehren, weil das Gesetz in die Herzen der Menschen geschrieben ist. Von diesem rede ich. Durch Christus haben wir das Gesetz und den Heiligen Geist, haben wir das Gesetz in unseren Herzen. Es klagt uns ja schon an, wir wissen schon, um was es geht. Es ist klar für uns. Wir müssen einander nicht mehr belehren, wir dürfen miteinander darüber austauschen, reden und sagen, hast du gemerkt, was das ist? Fällt's dir auf? Gnade ist nicht Unrecht, Gnade, eine Definition, eine einfache. Gnade ist nicht Unrecht benennen. Gnade ist Unrecht benennen, ohne anzuklagen und dann die benannte Schuld erlassen. Gnade ist Unrecht benennen, ohne anzuklagen und dann diese benannte Schuld erlassen. Alles andere ist billige Gnade oder Lieblosigkeit. Man fällt auf diese beiden Seiten runter. Ein Ort zu Hause, der anklagefrei ist. Das ist ein Ort, wo man aufschnaufen kann, wo man sein darf, wo man ehrlich sein darf. Und aus diesem Ehrlich darf man sich bewegen lassen auf Gott zu. Der zweite Punkt ist ein Ort der Identität. Wer bin ich? Diese Frage beschäftigt Kinder, Erwachsene bis ins hohe Seniorenalter. Die Frage beschäftigt immer wieder, wer bin ich? Und diese Frage ist eine Frage der Identität. Je nachdem, nach Lebensphase sage ich etwas anderes, wer ich bin. Aber zutiefst, wer bin ich? Diese Frage beschäftigt uns. Und darüber müssen wir Ruhe haben, weil sonst sind wir getrieben das ganze Leben lang. Und spannend ist, Jesus wurde auch eine Identität zugesprochen. Genau bei der Taufe. Als Jesus getauft wurde, kam eine Stimme vom Himmel und die sagte, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Das Spannende ist, Jesus wurde getauft und er hat noch keine Predigt gehalten bis diesem Zeitpunkt. Er hat noch kein Wunder gemacht, zumindest gemäß der Bibel, was wir haben, noch gar nichts. Der war einfach so eine No-Name. Und da kommt eine Stimme und sagt, an dem habe ich Wohlgefallen. Ja, Gott spricht Wohlgefallen zu. Identität, das ist mein Sohn, bevor er etwas gemacht hat. Und das macht er mit dir und mir genauso. Er spricht uns Identität zu, bevor wir etwas geleistet haben. Es ist nicht eine Leistungsidentität. Du bist ein guter Mitarbeiter, du bist ein guter, fleißiges Kind, du bist eine gute Hilfe. Das ist nicht Identität zusprechen. Das ist Leistung loben. Das darf man, das ist gut. Aber die Gefahr ist, wenn man nur immer Leistung lobt, werden wir Leistungsmenschen und wir suchen die Identität in der Leistung. Weil ich brauche wieder die Anerkennung, das gibt mir wieder, wer ich bin. Und viele verschiedene Probleme entstehen genau durch dieses einander anspornen, noch mehr Leistung zu geben. Identität ist was anderes. Identität kommt aus dem Sein heraus, was wir sind. Also aus dem Sein ruhen und aus dem Sein zu Gott gehören, wer ich bin. Dort kommt Identität. Und Gott spricht es Jesus zu. Genauso spricht er es uns zu. Übrigens, das finde ich ein genialer Aspekt an der Kindertaufe. Auch wenn ich Kinder lieber segne. An der Kindertaufe wird zugesprochen, du Kind bist sein. Direkt nach der Geburt, noch nichts getan, aber du bist Gottes Kind. Du gehörst zu ihm. Und jetzt geht es darum, darin zu lernen, zu laufen und darin zu lernen, wie man die Beziehung lebt. Und sie haben dann in der evangelischen Kirche, auch katholischen Kirche, dann die Konfirmation, heißt Bestätigung, dass der Mensch auch noch Ja zu Gott sagt. Das heißt, sie legen es so aus, bei der Taufe sagt Gott zum Kind Ja und bei der Konfirmation sagt das Kind zu Gott Ja. Ich habe es lieber gemeinsam zusammen, aber ich finde es eine spannende Auslegung. Weil dieser Aspekt verlieren wir in der Freikirchenkultur. Wir bauen nur noch auf mein Ja zu Gott und vergessen ganz, was Gott Ja zu mir gesagt hat. Ich habe mich entschieden für den Glauben. Das stimmt. Aber ich habe mich für einen Glauben entschieden, wo Gott zu mir Ja sagte. Wo sprechen wir den anderen diese Identität zu, nicht die Leistung? Und wie sprechen wir das zu? Das Zusprechen geschieht nicht nur durch Worte. Das geschieht durch Blicke. Welche Blicke geben wir dem Kind zu Hause? Entweder wenn es gemacht hat oder eben wenn es was nicht gemacht hat, wenn es einfach ist. Empfängt ein Kind die Liebe, die Identität von du gehörst zu mir einfach so? Oder muss es sich verdienen, damit es das bekommt? Genauso in der Gemeinde bekommen wir diese Identität, diesen Zuspruch von schön bist du da, schön dich zu sehen oder nur, oh, wann hast du Zeit mitzuarbeiten, gute Arbeit geleistet. Identität zusprechen ist ein fundamentales Ding, um gesunden Glauben zu bekommen, um Familie Gottes zu sein. Durch unsere Blicke, durch unser Verhalten und mitunter durch unsere Worte. Übrigens, Petrus hat Identität bekommen. Da fragt Jesus, wer bin ich? Und dann sagt Petrus, du bist Gottes Sohn. Und dann sagt Jesus, du bist nicht ganz ehrlich gewesen, du hast da getrickst. Das hast du nicht selbst herausgefunden, das hat der Heilige Geist dir gesagt. Gut, und dann sagt Jesus, und ich sage, du bist Petrus, der Fels. In dem Moment und auch noch ein Jahr später, so als Jesus ans Kreuz ging, Petrus war kein Fels, es war ein Weichei. Ein rieser, aufgeblasener meint, er sei es, aber wenn es drauf und dran kam, ging er davon. Das war ihm alles irgendwie zu gefährlich, das könnte ihm selbst schaden, es könnte ihm etwas passieren. Der war ein rechter Egoist. Aber sicher kein Fels in der Brandung, der hinstand und sagt, ich stehe für Gottes Reich. Aber Jesus sagte, du bist es. Und hier ist das Prinzip, das Göttliche. Wir denken menschlich oft, ich sehe, du machst es, also bist du es. Und Gott sagt, ich sehe in dir etwas und deshalb spreche ich es aus und aus dem Aussprechen wächst etwas. Es ist, ich sage, die Psychologen haben es herausgefunden, das Prinzip, und sagen, ja, das ist logisch. Man hat verschiedene Experimente gemacht mit Schülern und hat dann gesagt, einem Lehrer, schaut mal, diese Hälfte der Schüler sind alles dumme Schüler und diese sind alles gescheite Schüler. Obwohl die Schüler weder dumm noch gescheiter waren, es war wahllos. Und spannend war, nach, jetzt weiß ich es nicht mehr, 1-2 Jahren, waren alle dummen Schüler dumm und alle gescheiten Schüler gescheit. Das war nur, weil man den Lehrer darüber informierte. So wie wir über Menschen denken, behandeln wir sie und sie werden zu diesem Bild. Stets der Tropfen höhlt den Stein, heißt ein Sprichwort, in diese Richtung geht. Was wir über Menschen denken, so behandeln wir sie und in diese Richtung verändern sie sich. Unsere größten Feinde werden größere Feinde, weil wir sie so behandeln. Unsere Liebsten werden lieber, weil wir sie so behandeln. Wir haben ganz viel in der Hand. Vielleicht sagt deshalb Jesus, was ihr auf der Erde bindet, ist im Himmel gebunden, was ihr auf der Erde löst, ist im Himmel gelöst. Ich glaube, es geht noch weiter über das hinaus. Und doch auch hier, Jesus sagt, ihr Menschen, ihr habt Macht. Ich traue euch diese Macht zu. Andere Leben zu zerstören, andere Leben aufzuerbauen. Und ihr seid berufen, es aufzuerbauen. Was seht ihr in diesen Kindern, wenn sie da sind? Klatschen wir einfach ab der Leistung? Oder sehen wir, was in ihnen ist, was Gott mit ihnen vorhat? Und sprechen wir es aus? Können wir zusprechen und sagen, wir haben ein Nachbarsmädchen. Die ist eine ganz feinfühlige, jetzt 9 Jahre alt. Wenn die Briefe zum Geburtstag schreibt, dann schreibt die mir allen Briefen zum Geburtstag, das ist ihre Art, Liebe zu zeigen. Aber die schreibt nicht nur herzlichen Glückwunsch, sondern die sagt, beispielsweise Vertrau auf Gott oder ich wünsche dir, dass du keine Angst hast, was immer. Die hat Worte, die sind nicht natürlich, was sie bekommt, weil die treffen jeweils sowas von ins Schwarze. Und da haben wir ihr zugesprochen und gesagt, schau, was du da hast, da hat Gott dich beschenkt. Genial. Nutz das. Aber nicht, mach noch mehr und leise, sondern du hast es schon. Es ist gut. Du bist es. Andere können besser Freunde einladen. Das beginnt bei Kindern. Wir sehen bei Kindern schon, was da für Potenzial drin ist. Aber wir müssen sehen und es aussprechen. Ich habe eine Schwester, die hatte mich in der Kindheit immer wieder gesagt, du kannst gut singen. Weil sie mir das regelmäßig sagte und mit mir viel sang, habe ich immer mehr in diese Richtung gemacht. Ich ging in verschiedene Chöre und singen und alles Mögliche, weil jemand an mich glaubte. Die Familie ist ein Ort der Identität, des Zusprechen von, ich sehe in dir etwas, was andere noch nicht sehen. Es wäre falsch und Manipulation, wenn ich sage, ich sehe in dir das und das, weil ich wünsche mir, dass du das wirst. Also da aufgepasst. Aber was wir von Gott empfangen, dürfen wir aussprechen, dürfen wir weitergeben. Weil das baut Menschen auf, noch mehr in das Bild von Christus hineinzuwachsen. Das Du bist hat eben wirklich viel Macht. Es hat sehr viel Macht. Und wie schnell sagt man einem Kind, ah, du bist eine Schussel. Das Kind hört das. Nicht mit den Ohren, mit dem Herzen. Und das prägt das ganze Leben. Nicht nach einmal, es verträgt einmal. Also Kinder sind sehr robust gemacht, Gott weiß schon, was er Menschen zutrauen kann. Und doch, wenn es immer wieder dasselbe hört, das ist tief eingegraben im Herzen und hat später tiefe Wunden, die man wieder ausgraben muss und Gott zur Vergebung hingeben muss. Wie kann man das ganz praxisnah umsetzen mit Kindern? Wir haben bei uns zu Hause jetzt kleine Rituale, die wir gemacht haben. Jeden Samstagabend segnen wir unsere Kinder. Das ist ein Ritual geworden. Wir sagen, es gibt Tage, da sind wir unterwegs, kommen später nach Hause, dann ist es nicht so. Ich sage normalerweise jeden Samstag. Und dann nehme ich zuerst den ältesten Sohn zu mir, sitzen meistens im Kreis am Boden. Ich habe Salböl gekauft, extra für unsere Kinder. Und dann salbe ich sie auf die Stirn mit etwas Öl und ich spreche ihnen zu, was ich in der Woche oder am Abend selbst von ihnen einfach, was ich sehe, was in ihnen drin ist, Wertvolles. Nicht, was sie Gutes gemacht haben, was Wertvolles in ihnen ist. Da geht es um Charakter, da geht es um Eigenschaften, die sie haben. Und spricht das zu. Anschließend kommt die zweite Tochter an die Jüngste. Die Reihenfolge muss sein bei Kindern, sonst gibt es immer Diskussionen, haben wir gemerkt, wer zuerst darf. Und so merkt man es für alle klar, der Älteste zuerst. Und die lieben es, das ist für sie ein Höhepunkt, diesen Zuspruch zu bekommen, wer sie sind. Ihnen zusprechen, was sie sind. Nicht vom Verhalten. Wir können kurz davor Streit haben, wir können kurz davor, können die irgendwas uns ärgern. Wir segnen sie. Das hängt nicht vom Verhalten ab. Wir sprechen Identität zu. Ja, Gott ganz natürlich im Zuhause zu haben, hier gehe ich ganz kurz darüber hinweg. Es geht darum, Gott nicht nur am Sonntag eine Rolle spielen lassen, sondern im Alltag die Regie übergeben. Gott will keine Rolle spielen im Leben. Die Thematik kennt man vom eigenen Leben. So, ich und mein Leben gebe es ganz hin, ist nichts Neues. Ich merke, man vergisst es in der Familie. Also ein paar kurze Fragen, die euch einfach anregen sollen, um weiterzudenken, nicht mehr. Darf Gott euer Zuhause bestimmen? Darf er bestimmen, wo ihr wohnt? Hier ein ganz kleines Beispiel. Wir hatten eine Familie in der Gemeinde, die wohnten im schönsten Appenzellerland. Und plötzlich merkten sie, Gott spricht zu ihnen, sie müssen umziehen in die Stadt St. Gallen. Und das sind wirklich zwei Leute, das sind Landmenschen, die sind nicht für die Stadt gemacht. Und dann bekamen die eine Wohnung im vierten Obergeschoss, ohne Balkon, gar nichts. Und die merken, das ist unsere Wohnung. Und ziehen dort hinein mit ihren Kindern. Und wenn man fragt, weshalb macht ihr das, sagen sie, weißt du, Gott hat uns gerufen und es ist besser, dort zu sein, wo Gott ist, als unseren Wünschen nachzugehen. Darf Gott euer Zuhause bestimmen? Was lehrt ihr euren Kindern zum Thema Geld? Wie viel gehört Gott, wie viel euch? Oder gibt es da gar keinen Unterschied? Wie kann man das ganze Geld Gott geben? Wie geht ihr um mit dem Thema Freizeit und Ferien? Darf Gott mitsprechen dort? Hat er was zu sagen? Oder ist das ein Bereich, wo man ihn gerne ausklammert? Wie ist es mit der Arbeit, mit dem Alltag, mit dem Plänemachen für heute? Was ich heute alles tue, oder morgen ist Montag. Wer bestimmt das? Für mein Leben und dürfen es die Kinder miterleben, wer es bestimmt? Bei Freunden, Beziehungen, welchen Beziehungen geht man nach, welchen nicht? Welche wählt man ganz bewusst, welche bewusst nicht? Dürfen die Kinder verstehen, was die Motive dahinter sind? Gesundheit. Ist das eine Klasse für sich oder darf Gott da mitsprechen? Ist er der Notnagel, wenn dann gesundheitlich gar nichts mehr geht, ruft man auch seine Nummer? Oder ist er erste Hilfe? Wohnungseinrichtung. Was sagt Gott eigentlich zu deiner Wohnungseinrichtung? Wir sind mal mit Gott durch die Wohnung gelaufen und gesagt, was meinst du mit diesem Raum? Wir standen einfach da und schauten zum nächsten Raum und haben einfach gesprochen. Und plötzlich kamen Gedanken. Die einen sagen Eindrücke. Ich merke, da kommen mir Gedanken, die ich sonst nicht habe. Da spricht Gott durch die Gedanken zu mir. Merke ich, stimmt. Das Bild ist nicht richtig. Mein T-Shirt stimmt nicht. Einfach mit Gott darüber zu reden und sagen, ich lasse dich hineinblicken in meinen Alltag. So gibt es ganz viele Bereiche vom Leben, wo Kinder lernen, einfach durch unser Leben. Und wenn man Kinder mitnehmen will im Glauben, müssen wir ganz fest auf unser Leben achten. Weil was ich mache, das machen meine Kinder, nicht was ich sage. Ein weiterer kleiner Punkt, rechne mit dem Heiligen Geist. Wirklich, rechne mit ihm. Er will dir beistehen, wo du dran bist. Es wäre falsch zu meinen, er schafft unsere Probleme aus dem Weg. Das ist ein Problem abschieben, wie bei meiner Tochter. Ach, Mami löst jetzt mein Problem, das ausgegossene Glas. Nein, Mami hilft dir, dass du das Problem lösen kannst. Und so ist der Heilige Geist. Er löst unsere Probleme nicht. Wenn ich eine Buße habe vom zu schnellen Fahren, sagt er nicht, ich zahle dir die Buße. Es kann mal vorkommen. Aber das Wunder ist nicht, wenn er es macht, sondern ich wundere mich dann, weshalb er es macht. Das Wunder ist, wenn er mir hilft, wie ich mit dem Problem umgehe. Der Heilige Geist will unsere Probleme nicht lösen, sondern will uns Lösungen geben, Wege zeigen, an die wir noch nie gedacht haben. Der Heilige Geist schafft Neues, neue Ideen, neue Lösungen. Ein weiterer Punkt, werde wach für geistliche Dinge. Wir dürfen unseren Kindern zeigen, dass es eine geistliche Welt gibt. Wir müssen sie nicht schonen und sagen, oh, weißt du, da ist irgendwie noch was und Geister alles zur Seite, sondern es geht darum, das zu thematisieren, nicht tabuisieren. Weil für Kinder ist die geistliche Welt eigentlich ganz real. Und wir bringen ihnen bei, es gibt nur das Natürliche. Eine kleine Geschichte, letzte Woche passiert mit meinem Sohn. Er half uns beim Gemeindekaffeeausschank. Und dann stand er dort und er war am Kaffee ausschenken. Und dann kommt jemand Fremdes und sagt, wow, du machst das gut, bekommst du einen Lohn dafür danach? Oder wie viel Geld kriegst du dafür? Ich mache weiter, er ist auch irgendwie, plötzlich verschwindet er und kommt wieder. Und er kommt mit seinem Kässeli und stellt es dort auf den Tisch. Und dann merke ich so, Moment, was ist da passiert? Was ist da los? Und dann sage ich Andrin, weshalb hast du es dabei? Und dann denkt er so, nichts, wieso? Ich so, ganz ruhig, was ist los? Was hast du gedacht? Vielleicht bekomme ich Geld, wenn ich Kaffee ausschenke. Und ich sage Andrin, das kann sein. Aber schau mal, was jetzt passiert ist. Jetzt erkläre ich dir etwas. Dieser Mann hat etwas dir gesagt. Er hat dir die Freude genommen, dass du es aus Freude machst. Und er hat dir etwas ins Ohr gesetzt, dass du es aus Geldgründen machen musst. Aber das machen wir nicht wegen Geld, sondern wegen der Freude. Jetzt darfst du entscheiden. Du darfst das Kessel stehen lassen, wenn du willst. Und es zu Geldgründen machen. Und vielleicht wirft jemand etwas da hinein. Oder du tust es zur Seite und du machst es weiter, weil du Freude dran hast. Geistlich ist passiert, in dem Moment kam etwas über meinen Sohn, dass er merkte, oh, ich brauche Geld, ich habe zu wenig. Und er wurde vom Falschen getrieben. Total getrieben vom Gelddenken. Und vorhin konnte er in aller Freiheit den Nächsten dienen. Unbekümmert. Können wir mit Kindern solche Themen angehen und sagen, das stimmt nicht, das ist falsch. Hier kommt was Falsches hinein, das nicht zu uns gehört. Oder sagen wir nur weg mit dem Kessel, das will ich nicht. Das Kind versteht es dann nicht. Geistliche Sicht heißt einfach miteinander das Natürliche betrachten und sagen, was sagt Gott dazu? Was ist seine Sicht? Ein letzter Punkt noch ganz kurz, stille Zeit, Anbetung, Lobpreis. Mir wurde gesagt, wenn man Eltern ist, hat man keine Zeit dazu, muss man einfach einstecken, das sei Gott. Gott versteht das schon. Ich bin auch der Meinung, aber gib nicht so schnell auf. Wir haben entdeckt bei uns im Leben, im Alltag, wenn man lange dran bleibt und sagt, und ich bleibe in meiner stillen Zeit, du Kind, auch wenn du dreijährig bist oder zweijährig, kleiner ist, kann das Kind das noch nicht ganz, aber so ab drei geht das gut, sagen, Kind, ich mache jetzt meine stille Zeit und ich will kurz Ruhe. Aber Mami, ja, aber Papi, ja, ich bin jetzt gleich trotzdem da, das ist zuerst. Manchmal ändert es auch. Beispielsweise Bibellesen mache ich sehr oft mit den Kindern zusammen. Angefangen hat es eigentlich, da muss ich ehrlich sein, ich wollte den Kindern die Bibel vorlesen und plötzlich merkte ich, wie Gott zu mir durch die Bibel spricht. Also begann ich immer für mich zu lesen und erzähle es den Kindern einfach laut. Aber manchmal ist Gott so natürlich und er spricht durch diese einfachen Dinge, durch Kinderbücher, wenn ich mit Kindern unterwegs bin, durch Literatur, wenn ich mit weisen Leuten unterwegs bin, ganz natürlich. Lassen wir Gott doch dort sprechen und machen nicht ein Programm für die Kinder, ich erzähle euch von der Bibel und jetzt muss ich meine stille Zeit machen. Im Lobpreis genauso. Wir spielen zu Hause mit Gitarre, machen Lobpreis und unsere Kinder, ja, die singen halt Erwachsenenlieder. Was soll's? Die haben Freude dran und verstehen es auch mit der Zeit. Und ich habe zum Teil auch in meinem Liederwortschatz Lieder, die halt einfachere Worte sind und nicht die kompliziertesten Siebaldlieder. Ja, so einfach das. Ich möchte euch ermutigen, sucht Wege, im Natürlichen drin Gott zu begegnen und nicht stur festhalten, so muss es jetzt sein. Gott möchte begegnen. Er schafft Gnade, Möglichkeiten, um ihm zu begegnen, auch in einem hetzigen Alltag. Genau, jetzt lassen wir es hier mal. Ich habe gesagt, ich will nicht über eine halbe Stunde predigen. Ja, Zeit überschritten. Ihr versteht das Herz. Es geht darum, lassen wir uns fragen von Gott, von seiner Freiheit, von dieser Gnade. Lassen wir uns die Identität zusprechen, weil das können wir weitergeben. Und das geschieht alles im Alltag zu Hause. Wenn es dort nicht gelebt wird, wird es auch hier nicht gelebt werden. Oder dann erleben die Kinder dann, die Teenager kommen dann, das ist alles nur geheuchelt. Und sie haben recht. Wir erklären es dann, weshalb es nicht so ist. Aber tief im Herzen wissen wir, sie haben recht. Beginnen wir zu Hause das zu leben, was wir in der Gemeinde möchten. Und dann erleben wir es in der Gemeinde genauso, weil wir es zu Hause, von zu Hause her kennen. Ich möchte einfach für euch beten, dass ihr diesen Segen empfangen dürft von Gott. Im Alltag mit ihm unterwegs sein, dass ihr nicht mehr unter der Anklage stehen müsst. Weil die ist ein für alle Mal erledigt am Kreuz. Das sind nur noch Nachwehen, die manche manchmal glauben, die der Feind uns einredet. Oh, du bist doch angeklagt. Nein, davon müssen wir frei werden und die Identität in Christus bekommen. Vater im Himmel, du bist so großartig. Ich danke dir, wie du uns deinen Sohn geschenkt hast. Und dass die ganze Anklage aus der Welt nahm, wo wir offen, ehrlich, nackt wieder vor dir sein dürfen und nicht mehr uns schämen müssen oder uns anklagen fühlen müssen. Wir dürfen zu dir kommen und du vergibst. Jeden Tag wieder neu und wir dürfen neu beginnen. Und ich möchte hier einfach über der Gemeinde dein Segen aussprechen, dass sie nicht mehr unter der Anklage stehen müssen, dass diese Gedanken nicht mehr kommen, sondern dass deine Freiheit hineinkommt, wo die Anklage verbannt ist. Und genauso das Thema Identität, dass sie verwurzelt in dir und nicht in der Leistung für dich sein müssen, in der ganz tiefen Nähe und Geborgenheit, im Wissen, was du ihnen gibst. Danke, dass du die Gemeinde und besonders die nächste Generation so prägst. Dass die Kinder, Teenager, Jugendliche, wenn sie je länger mehr die Verantwortung hineinstehen und die Gemeinde leiten, dass sie deine Kultur leiten dürfen, dass es ein Wohlgeruch ist für den Ort, für die Region hier. Und man sagt, da in der Feghöfe, da darf man Gnade erleben, da darf man Annahme erleben, da ist man zu Hause, das ist Familie. Amen. Soll ich da gerade? Also ich darf hier den Gottesdienst, den Bogen machen und abschließen.